aus der Übersetzung Neues Leben, Kapitel von Ruth Nummer 2. Ruth arbeitet auf dem Feld von Boas ist Überschrift. Von der Seite ihres Mannes her war Naomi mit einem wohlhabenden und angesehenen Mann in Bethlehem verwandt. Er hieß Boas und stammte aus der gleichen Sippe wie Elimelech. Eines Tages sagte die Moabiterin Ruth zu Naomi: Ich möchte hinaus auf die Felder gehen. Dort will ich hinter denen, die es mir erlauben, das liegen gebliebene Getreide aufsammeln. Naomi antwortete: Geh nur, meine Tochter. Ruth ging hinaus und fing an, das Getreide zu sammeln, das die Erntearbeiter liegen ließen. Dabei fügte es sich so, dass sie auf ein Feld geriet, das Boas gehörte, dem Verwandten von Elimelech. Als nun Boas aus Bethlehem kam, begrüßte er die Erntearbeiter. Der Herr sei bei euch, sagte er. Der Herr segne dich, antworteten die Arbeiter. Boas fragte den jungen Mann, der die Arbeiter beaufsichtigte: Zu wem gehört das Mädchen dort hinten? Der Mann antwortete: Das ist die junge Frau aus Moab, die mit Naomi zurückgekommen ist. Sie hat gesagt: Ich möchte gern zwischen den Garben des liegengebliebenen Getreide hinter den Erntearbeitern aufsammeln. So ist sie zu uns gekommen. Von heute Morgen an bis jetzt hat sie unentwegt gearbeitet und sich kaum ausgeruht. Da sagte Boas zu Ruth: Hör zu, meine Tochter, geh nicht auf die anderen Felder, um Getreide aufzusammeln. Geh nicht weg von hier. Schließ dich den Frauen an, die auf meinem Feld arbeiten. Achte darauf, auf welchem Teil des Feldes sie ernten, und folge ihnen. Ich habe den jungen Männern gesagt, dass sie dich nicht belästigen sollen. Und wenn du Durst bekommst, kannst du zu den Gefäßen gehen und von dem Wasser trinken, das sie aus dem Brunnen geschöpft haben. Ruth warf sich ihm zu Füßen. Warum bist du so freundlich zu mir? Fragte sie. Warum beachtest du mich, obwohl ich eine Ausländerin bin? Man hat mir genau erzählt, was du nach dem Tod deines Mannes alles für deine Schwiegermutter getan hast, antwortete Boas, und dass du deinen Vater und deine Mutter und deine Heimat verlassen hast, um zu einem Volk auszuwandern, das du vorher nicht gekannt hast. Der Herr, der Gott Israels, unter dessen Flügeln du Zuflucht gesucht hast, soll dir das vergelten und dich dafür reich belohnen. Ich hoffe, ich finde auch weiterhin dein Wohlwollen, mein Herr, antwortete sie. Du hast mir Mut gemacht und freundlich mit mir geredet, obwohl ich noch nicht einmal wie eine deiner Mägde bin. Als es Essenszeit war, rief Boas ihr zu: Komm herüber und iss etwas von unserem Brot mit. Du kannst es auch gern in den Essig eintauchen. Also setzte sie sich zu seinen Erntearbeitern und Boas gab ihr geröstete Körner und sie aß davon, bis sie satt wurde und hatte sogar noch einen Teil davon übrig. Als Ruth wieder an die Arbeit ging, befahl Boas seinen jungen Männern: Lasst sie auch zwischen den Garben Getreide sammeln und hindert sie nicht daran. Ja, zieht sogar hin und wieder ein paar Ähren aus den Garben und lasst sie absichtlich herunterfallen, damit sie sie auflesen kann, und schüchtert sie nicht ein. So sammelte Ruth den ganzen Tag Gerste Und als sie das Getreide am Abend drosch, kam ungefähr ein Eva heraus. Sorry. Sie hob es auf und trug es in die Stadt und zeigte es ihrer Schwiegermutter. Außerdem gab sie Naomi die Reste, die sie aus dem Mittagessen übrig hatte. »Wo hast du heute nur das viele Korn gesammelt?« rief Naomi ihr entgegen. »Der Herr segne den, der sich so großzügig um dich gekümmert hat.« Ruth erzählte ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte, und sie sagte, »Der Mann, auf dessen Feld ich heute war, heißt Boas. Der Herr, der seine Gnade weder den Lebenden noch den Toten entzogen hat, segne ihn«, sagte Naomi zu ihrer Schwiegertochter. »Dieser Mann ist einer unserer nächsten Verwandten, einer der Loskäufer unserer Familie.« Die Moabiterin Ruth sagte, »Boas hat mich außerdem aufgefordert, wiederzukommen und bei seinen Erntearbeitern zu bleiben, bis die ganze Ernte eingebracht ist.« »Das ist gut«, rief Naomi aus. »Bleib die ganze Ernte über bei seinen Mägden. Dort bist du sicher, während man dich auf den anderen Feldern womöglich belästigen würde.« Also hielt sich Ruth an die Frauen, die für Boas arbeiteten, und sammelte auf seinen Feldern Getreide, bis die Gersten- und die Weizenernte zu Ende waren. Während dieser Zeit wohnte sie weiterhin bei ihrer Schwiegermutter.
In der Geschichte von Ruth und Naomi, letzte Woche sind wir eingestiegen in diese Familientragödie von Naomi. Die Hungersnot in Israel vertreibt sie in die Fremde nach Moab. Wir sehen das hier vorne, weg aus Israel, weg aus Bethlehem, eigentlich diesem Bethlehem, Haus des Brotes, wo es zu der Zeit kein Brot mehr gab, sind sie geflohen mit damals noch ihrem Mann und ihren beiden Söhnen nach Moab, in die Fremde, wo eigentlich keiner hin wollte, der doch in einem versprochenen Land schon gelebt hat. Dort verliert Naomi ihren Mann und ihre beiden Söhne. Sie ist am Ende. Und sie hört davon, dass in ihrer Heimat wieder etwas zu essen gibt, und sie macht sich auf den Weg, der hier eingezeichnet ist, zurück nach Bethlehem mit ihrer Schwiegertochter, der Ruth. Aber dieses erste Kapitel von letzter Woche, das endete mit einem Lichtblick, weil als sie zurückkommen, begann die Gerstenernte. Also die Hungersnot war vorbei und als sie zurückkehren, Ernte, Gerstenernte. In Kapitel 2 sehen wir jetzt deutlicher, wie Gott eben mit Menschen Geschichte schreibt. Das Thema von heute Morgen, wie Gott mit Menschen Geschichte schreibt. Wir sehen genauer an, was passiert weiterhin mit Naomi und mit Ruth und übertragen das in unsere Zeit. Mit der Überzeugung, Gott ist der Gleiche. Gott hat die gleichen Möglichkeiten wie heute. Gott interessiert sich auch heute noch für seine Menschen. Er schreibt heute wie ein guter Regisseur Geschichten mit Menschen. Auch heute. Die Frage ist, ob wir das wahrnehmen, dass Gott Geschichte schreibt, Geschichte schreiben möchte, dass er uns beteiligen möchte, reinweben will in seinen großen Teppich, den er knüpft. Ob wir das wahrnehmen und ob wir uns von ihm beteiligen lassen. Ruth Kapitel 2 besteht aus drei Teilen. Es gibt keine Vorschrift, dass eine Predigt drei Teile haben muss, aber irgendwie ergibt sich das manchmal doch. Und eben dieses Kapitel 2 kann man in drei Teile aufteilen, darum machen wir das auch. Drei Punkte, wie Gott mit Menschen Geschichte schreibt. Erstens zufällig, in Anführungs- und Schlusszeichen. Zweitens großzügig und drittens nachhaltig. Erstens zufällig. Nach der Rückkehr eben aus Moab sind eigentlich die großen Fragen dieser beiden Witwen damals völlig benachteiligt, und die Fragen sind, wer versorgt uns? Wer gibt uns Schutz? Wer hilft uns? Und Ruth als die Jüngere hatte versprochen, für ihre Schwiegermutter zu sorgen. Und drum kommt sie auf die Idee im Vers 2, ich möchte hinaus auf die Felder gehen. Dort will ich hinter denen, die es mir erlauben, das liegen gebliebene Getreide aufsammeln. Damals lief es bei der Ernte so, hier ein Bild aus Ägypten, aber das war damals wohl so üblich, dass einer vorausging mit der Sichel und relativ weit oben an der Ähre abgeschnitten hat. Und andere gingen hinterher und sammelten das auf, was noch übrig war. Also der vorne legte das auf die Seite oder in den Arm und bündelte das dann irgendwann. Und hinterher gingen welche, auch der Erntearbeiterinnen oder der Mägde, und haben das aufgesammelt, was eben dort nicht mitgenommen wurde von dem, der es abgeschnitten hatte. Und dann, was noch übrig blieb und noch herumlag, einzeln, das durften dann wiederum ärmere Leute wie Witwen oder Waisen oder Fremde einsammeln, wenn denn noch da etwas übrig blieb. Das war eigentlich im Gesetz im Alten Testament geregelt. Dort steht im 3. Mose, wenn ihr die Getreideernte in eurem Land einbringt, dann schneidet das Getreide nicht bis an die Ränder eurer Felder und haltet keine Nachlese. Überlasst beides den Armen und den Ausländern. Ich bin der Herr, euer Gott. Soweit die Theorie. Das galt eigentlich in Israel. Aber wie wir letzte Woche gesehen haben, zu der Richterzeit ging es drunter und drüber und Ruth konnte nicht davon ausgehen, schon gar nicht als Ausländerin, die gerade erst diesen Gott angenommen hat und kennengelernt hat, sie konnte nicht einfach davon ausgehen, ja, ich gehe einfach auf das Feld und die müssen sich ja daran halten und ich darf dort etwas auflesen. Davon konnte sie nicht ausgehen, gerade eben in dieser Zeit. Also, sie legt los und beginnt auf dem erstbesten Feld, auf das sie kommt. Und im Text steht dann so fast beiläufig. Dabei fügte es sich so, dass sie auf ein Feld geriet, das Boas gehörte, dem Verwandten von Elimelech. Elimelech, eben der verstorbene Mann von Naomi, von Ruths Schwiegermutter. Also diese Ruth, als sie beginnt, sie landet nicht einfach zufällig auf irgendeinem Feld, sondern sie landet auf dem Feld eines entfernten Verwandten. Und was sich scheinbar so zufällig ergibt, das stellt sich im weiteren Verlauf der Geschichte heraus, dass Gott das eingefädelt hat. Dass sie genau auf diesem Feld landet und nachher die Geschichte ja weitergeht und romantisch und Happy End und so weiter. Das beginnt damit, dass sie scheinbar zufällig genau auf dieses Feld trifft. Wenn man die ganze Geschichte von Ruth liest, dann merkt man, dass Gott in dem Buch gar nicht so oft erwähnt wird. Gar nicht so oft, dass explizit gesagt wird, und Gott hat das gemacht und Gott hat das gemacht und deshalb war das und deshalb folgte das und drum und so weiter. Das sehen wir öfter in der Bibel, auch bei der Geschichte, die wir zuletzt als Musical aufgeführt haben, von der Esther. Da wird in dem ganzen Buch nicht einmal Gott erwähnt. Und doch ist offensichtlich, dass Gott diese Königin Esther gebraucht hat und im Hintergrund die Fäden gezogen hat und sein Volk beschützt hat, dass es nicht umkam, sondern gerettet wurde. Genauso hier bei der Ruth. Gott hat im Verborgenen so die Weichen gestellt und das gute Ende herbeigeführt. Jetzt ist es bei uns im Leben manchmal, also ich vermute bei euch auch ähnlich, dass wir nicht immer so ganz genau wissen, was Gott eigentlich vorhat. Oder immer schon sagen können am Morgen, so heute liegt das an und Gott wird mich heute genau in diese Richtung führen. Vermutlich ist das weniger der Fall. Auch wenn wir uns das manchmal wünschen würden. Ja Gott, zeig doch mir jetzt und vielleicht auch für die nächsten 2 Jahre, was wie genau dran ist und los ist. Aber im Nachhinein, ich glaube, wir könnten Geschichten wahrscheinlich hier erzählen uns jetzt, dass, wie wir im Nachhinein sehen, wie Gott in unserem Leben was geführt hat. Und vielleicht auch Sachen, wo wir zuerst dachten, das darf doch einfach nicht wahr sein. Wieso? Oder wieso ich? Können wir im Nachhinein sehen, Gott hat wie auch immer zufällig scheinbar oder durch mehrere scheinbare Zufälle hindurch etwas Gutes gemacht. Ein Beispiel von mir, was auch mit meiner Schwiegermutter zusammenhängt. 2006 lebten wir noch in Deutschland, meine Frau und ich, und es war klar, dass dort mein damals befristeter Job zu Ende geht und ich einen neuen Job brauche. Und meine Schwiegermutter brachte mich auf die Idee, in dieser evangelischen Nachrichtenzeitung Idea zu inserieren und zu sagen, ich fand das erst ein bisschen komisch, von wegen, ich suche einen neuen Job, Jugendpastor sucht, was auch immer. Aber gut, man soll ja ab und zu mal auf die Schwiegermutter hören. Und dann habe ich das gemacht und dieses Inserat geschaltet. So kurz nach dem Studium und so, kein allzu großes, sparsamkeitshalber. Und dann, was ich nicht wusste, dass diese Zeitschrift auch in der Schweiz erscheint. Jedenfalls klingelte eines Tages das Telefon in meinem kleinen Büro und dann rief eine Schweizer Kirche an und fragte, ob ich vorstellen kann, auch in die Schweiz zu kommen. Ich war erstmal sehr überrascht, eben, weil ich nicht wusste, wie diese Zeitschrift verbreitet war. Und irgendwie klappte das dann, dass wir in diesem kleinen Dorf zwischen Schaffhausen und Winterthur gelandet sind, 2006. Und wie wir im Nachhinein sehen konnten, Gott hat das gebraucht, dass dieser eine Job zu Ende ging, dass sie mit der Ausbildung fertig war, wir beide neu irgendwo uns orientieren konnten, dass dieser Tipp kam, dass diese Zeitschrift erschien, dass jemand dieses eine kleine Inserat in dieser Woche, wo das kam, gesehen hat, angerufen hat und das zustande kam. Das sind zu viele Zufälle, als dass das einfach wirklich Zufall gewesen sein könnte. Im Vorhinein haben wir es nicht gesehen, wir wussten es einfach nicht, wie es weitergeht. Aber im Nachhinein sehen wir, Gott hat was Gutes draus gemacht. Wer mit Gott lebt, der vertraut nicht auf Glück oder Schicksal, auch eines der Lieder, was in diesem Musical kam, da bei Ruth, noch mit Schweinchen und Würfeln und was auch immer sie da gezeigt haben bei der Aufführung, sondern wir vertrauen auf seine Führung. Durch Höhen hindurch, aber auch durch Tiefen hindurch, dass er nicht die Kontrolle verliert. Und wenn wir ihm vertrauen, dann macht uns das nicht unselbstständig, dass wir uns zurücklehnen und finden, ja, ich mache nichts, Gott muss irgendwie alles selber machen und er hat ja seinen Plan und wird schon irgendwie klarkommen. Ich mache lieber nichts, sonst mache ich nur was Falsches. Nein, nein, die Ruth musste das Haus verlassen. Sie musste irgendwo anfangen und hat in dem erlebt, wie Gott sie geführt hat und das, was sie tat, verwendet hat dazu, dass am Schluss was Gutes dabei herauskam. Es lässt uns mutig Entscheidungen treffen, weil wir glauben, da ist einer, der größer ist als wir, in dessen Hand wir sein dürfen. Er hat uns gemacht, er hat den Durchblick, er behält ihn auch, auch wenn wir scheitern oder wenn wir Rückschläge erleben, er behält den Durchblick und er liebt uns und er gibt uns in der Bibel wertvolle Anweisungen fürs Leben. Gott hat einen Plan. Das sehen wir auch mit so einer scheinbar kleinen, zunächst unwichtigen Geschichte wie bei der Ruth. Ich meine, die Bibel hat doch ein paar Seiten und diese Geschichte von der Ruth hat jetzt hier auf ein paar wenigen Blättern Platz. Und Ruth taucht in der gesamten Bibel einfach nur in diesem kleinen Buch auf. Und an einer weiteren Stelle. An einer weiteren Stelle ist nochmal von der Ruth die Rede, nämlich am Anfang vom Matthäus-Evangelium, am Anfang vom Neuen Testament, wo der Stammbaum von Jesus aufgeführt wird. Manchmal sind so Stammbäume ja nicht jetzt gerade unser Liebstes, wo wir jetzt dann die tiefste Kraft rausschöpfen für den Alltag. Wenn man das liest in Matthäus 1, Vers 5, dass dort, wo die Vorfahren von Jesus aufgezählt werden, manche Namen, die wir vielleicht nie gehört haben und auch nie wieder uns merken können, aber dort im Vers 5, Kapitel 1, taucht die Ruth wieder auf. Scheinbar zufällig. Flechtet Gott die Geschichte so, dass der Retter der Welt ein Nachkomme ist, genau von dieser Ruth. Gott kommt zu seinem Ziel, auch durch Krisen und auch durch Schwierigkeiten hindurch. Wir können uns gegenseitig helfen, Gott auch in unserem Leben zu entdecken. Manchmal ist das ja so, dass man selber den Durchblick wie verloren hat und andere einem helfen können, aber schau doch mal da. Und schau doch mal da. Und wenn wir das momentan vielleicht nicht einordnen können, die Situation, dann halten wir daran fest, dass Gott mit uns schon eine Geschichte geschrieben hat. Weil wir als seine Kinder mit ihm unterwegs sind. Und ihm vertrauen, dass er es auch weiterhin tun wird. Dass er nicht einfach irgendwann mal uns fallen lässt und sich anderem zuwendet. Beten wir für sein Eingreifen und rechnen wir mit seiner Hilfe. Wir haben vorhin hier den kleinen Noam gesegnet mit dem Wunsch, mit der Bitte an unseren Gott, dass er auch Geschichte mit ihm schreibt. Und das wird er nicht tun, einfach nur direkt, 1:1, ohne dass irgendwelche anderen Menschen beteiligt sind. Sondern wir beten das im Vertrauen darauf, dass er die Familie, die Gemeinde dafür benutzt, um ein Segen zu sein für ihn. Also Gott braucht scheinbare Zufälle. Gott führt, Gott schreibt Geschichte, scheinbar manchmal zufällig. Und das Zweite, was wir sehen an der Geschichte von Ruth und Naomi, ist, dass er es großzügig tut. Er schreibt großzügig Geschichte, und zwar hier durch den Boas, diesen Landbesitzer. Ruth, Kapitel 2, Vers 8. Da sagte Boas zu Ruth: Hör zu, meine Tochter, geh nicht auf die anderen Felder, um Getreide aufzusammeln, geh nicht weg von hier, schließ dich den Frauen an, die auf meinem Feld arbeiten. Achte darauf, auf welchem Teil des Feldes sie ernten, und folge ihnen. Wir lesen nachher davon, dass dieser Boas noch mehrere Felder hatte. Oder die Weizenernte lief auch noch nachher auf seinem Feld, wo Ruth sein konnte. Und der Boas kommt an diesem Tag, wo Ruth anfängt aufzusammeln, kommt Boas auch auf das Feld. Ich nehme nicht an, dass er jeden Tag um die gleiche Uhrzeit auf das Feld kam, dass er an jedem beliebigen Tag die Ruth getroffen hätte. Aber er kommt genau an diesem Tag, wo sie zum ersten Mal da ist. Wäre er einen Tag früher gekommen, hätte er Ruth nicht getroffen. Wäre er einen Tag später gekommen, hätten vielleicht die Arbeiter vom Boas mittlerweile gesagt, also ein Tag war jetzt okay, aber geh doch mal zum Nachbarn und lese dort ein bisschen was auf. Aber nein, Boas kommt genau an diesem Tag, wo er Ruth treffen musste. Und sie profitiert von seiner Großzügigkeit. Boas erlaubt Ruth, während der kompletten Ernte auf seinen Feldern zu arbeiten und zu bleiben. Auch er hätte ja sagen können, also Ruth, jetzt eine Woche ist jetzt mal gut gewesen, du hast einiges gesammelt, eben, sie kommt nach Hause, liest man nachher, ein Eva Gerste dabei, das sind so 15 bis 20 Kilo, nicht schlecht für einen Tag, da kam die ganze Ernte ordentlich was zusammen. Boas hätte sagen können, also jetzt noch ein paar andere Felder von den Freunden, Kollegen, Nachbarn, was auch immer, geh doch mal dorthin. Aber nein, er ist so großzügig, ohne Hintergedanken, ist so großzügig, dass er sagt, Ruth, bleib hier. Und sogar, du darfst dich während der Pause bei uns, Kaffeemaschine, bei dem Wasser, was wir da haben, kannst du dich bedienen. Brot, geröstete Körner, was auch immer, du darfst dich mit verpflegen. Und zwar so reichlich, dass sie nachher noch was mit nach Hause bringt. Und Naomi dann sieht, wow, was hast du für Sachen dabei und noch was davon essen kann, was sie von der Verpflegung übrig hatte. Und Boas tut noch mehr. Er erleichtert Ruth die Arbeit. Er gibt heimlich seinen Leuten den Auftrag, lasst Ruth auch zwischen den Garben Getreide sammeln und hindert sie nicht daran. Zieht sogar hin und wieder ein paar Ähren aus den Garben und lasst sie absichtlich herunterfallen, damit sie sie auflesen kann. Schließlich kümmert Boas sich auch um die Sicherheit von Ruth. Er sagt zu ihr, verspricht ihr, ich habe den jungen Männern gesagt, dass sie dich nicht belästigen sollen. Dieser Boas, der steht so im krassen Gegensatz zu dem, was damals gang und gäbe war, was damals für Zeiten eben herrschten. Überhaupt, wenn man dieses Buch liest, dieses Buch Ruth, im Anschluss an das Richterbuch, wo es eben drunter und drüber ging, dann ist das wie so eine Perle, wo man so aufatmen kann. Im ganzen Buch taucht nicht ein böser Charakter auf. Das geht also, eine Geschichte zu schreiben, ohne dass ein böser Mensch, eine böse Person dort auftaucht. Das ist bei Ruth der Fall. Und Boas ist so ein leuchtendes Beispiel darin. Als Witwe war Ruth eben schutzlos und eigentlich ohne jegliche Versorgung. Sie war angewiesen darauf, dass ihr jemand Schutz bietet und sie jemand versorgt. Genau das, was nötig war in dem Moment, tut Gott durch Boas. Und sie profitiert von dessen Großzügigkeit. Jetzt bekommt sie das mit oder eben Boas redet mit ihr. Wie reagiert Ruth darauf? Ab Vers 10. Ruth warf sich ihm zu Füßen. Warum bist du so freundlich zu mir? Fragte sie. Warum beachtest du mich, obwohl ich eine Ausländerin bin? Man hat mir erzählt, genau erzählt, was du nach dem Tod deines Mannes alles für deine Schwiegermutter getan hast, antwortete Boas. Und dass du deinen Vater und deine Mutter und deine Heimat verlassen hast, um zu einem Volk auszuwandern, das du vorher nicht gekannt hast. Der Herr, der Gott Israels, unter dessen Flügeln du Zuflucht gesucht hast, soll dir das vergelten und dich reich dafür belohnen. Ruth hat bei Gott Schutz gesucht. Und genau das erlebt sie jetzt. Nicht irgendwie diffus, von wegen, vielleicht ist Gott da, vielleicht auch nicht, spüre ich irgendwie einen Schutz oder nicht. Sie erlebt das ganz praktisch, dass der Boas ihr diesen Schutz gibt. Und erlebt, wie großzügig Gott mit ihr umgeht. Psalm 91, Vers 4, Er, Gott, wird dich mit seinen Flügeln bedecken und du findest bei ihm Zuflucht. Seine Treue schützt dich wie ein großer Schild. Jesus so ist als Nachkomme von dem Boas das Paradebeispiel für Gottes Großzügigkeit. Was Jesus tat, ist, er gab den Leuten auch Brot. Er hat ihnen auch ganz praktisch geholfen. Aber er hat noch viel mehr getan. Er hat gesagt, das eigentliche Brot, das, was ihr braucht, das bin ich. Ich bin das Brot. Ich bin das Brot, das euch wahres Leben gibt. Vertraut mir. Jesus gibt nicht nur etwas ab, er gibt sein Leben. Er gibt sein Leben für andere hin. Er stirbt für die Sünden der Menschen, stellvertretend am Kreuz. Er stirbt sogar für seine Feinde. Er stirbt nicht nur für die paar wenigen, fast an einer Hand abzuzählen, die ihm noch treu blieben, ein paar Frauen, die da noch waren, die Männer, die 12, die 11, die mit ihm unterwegs waren, die haben es weiter gesucht. Ein paar Frauen waren noch da. Er stirbt nicht nur für die, die bis am Schluss da sind, er stirbt sogar für seine Feinde. Damit alle, die unter seinen Flügeln Zuflucht suchen, alle, die an ihn glauben, mit Gott versöhnt sind. Wer selber erlebt, dass Gott großzügig ist, dass Gott großzügig Neuanfänge schenkt, dass Gott großzügig Sünde vergibt, dass Gott großzügig neue Perspektive schenkt, dass Gott großzügig Geschichte schreibt und ändert, der kann nicht anders, als auch mit anderen großzügig umzugehen. Das ist das Bild von Boas hier. Er sieht sich als der, der von Gott beschenkt ist und weiß, das gebe ich an andere weiter. Genauso hatte Gott sich das gedacht. Wenn wir von seiner Gnade, von seiner Güte, von seiner Großzügigkeit profitieren, wer profitiert dann weiterhin davon? Mit wem teilen wir das? An wen geben wir was weiter? Sind wir mit unseren Nachbarn großzügig oder sind wir schwerpunktmäßig genervt von unserem Nachbarn? Schenken wir Benachteiligten Aufmerksamkeit? Ruth war immerhin in Israel immer noch eine Migrantin. Auch wenn sie mit der Schwiegermutter kam, auch wenn sie den Gott der Israeliten angenommen hatte, sie war immer noch aus dem entfernten Moab. Sind wir mit Migranten großzügig? Als Kirche hat Gott uns reich beschenkt. Wie beschenken wir andere? Uns gegenseitig, aber auch andere, die nicht zu unserer Kirche gehören. Auch sie sollen etwas von der Größe und der Liebe von Gott erleben können, weil er großzügig ist. Das Dritte, was wir sehen, wie Gott Geschichten mit Menschen schreibt, ist nachhaltig. Oder heute ein wichtiges Thema, nachhaltig, immer und überall und alles ist nachhaltig und Produktion und nicht wegwerfen und was auch immer. Alles möglichst, möglichst nachhaltig. Als Ruth nach Hause kommt, ist sie Naomi völlig überrascht. Sie hätte niemals damit gerechnet, dass Ruth am ersten Tag schon in irgendeiner Form irgendeinen Erfolg hat und schon gar nicht, dass sie so einen Riesensack Gerste mit nach Hause bringt und sie kriegt solche Augen, als sie das sieht und sagt ihr, wie ging das, wo warst du heute, gesegnet sei der, der das dir ermöglicht hat. Und dann auch noch auf dem Feld ihres Verwandten Boas. Nach dieser Enttäuschung, der bitteren Enttäuschung, wo sie sagt im Kapitel 1, Gott hat mein Leben bitter gemacht. Da klingen auf einmal ihre Worte, die sie jetzt wählt, völlig anders. Vers 20, der Herr, der seine Gnade weder den Lebenden noch den Toten entzogen hat, segne ihn, sagte Naomi zu ihrer Schwiegertochter, dieser Mann ist einer unserer nächsten Verwandten, einer der Loskäufer unserer Familie. Jetzt merkt sie, dass Gottes Gnade, seine Großzügigkeit weiterging. Auch durch das Tal, durch das sie gegangen ist. Aber Gottes Großzügigkeit ist nicht einfach abgebrochen. Jetzt sieht sie sie wieder. Gottes Geschichte ist nachhaltig. Boas lässt Ruth und Naomi nicht nur gerade so ein bisschen überleben oder liefert am Abend, wie hat Just Eat, noch irgendwas für den einen Abend. Nein, er lässt die ganze Ernte lang Ruth sammeln und versorgt sie. Großzügig. Als verwandter Loskäufer oder Löser kommt er außerdem in Frage für noch längerfristige Hilfe, was wir nächste Woche sehen werden. Diese beiden Witwen, die schöpfen neue Hoffnung, dass Gott sie nicht aufgegeben hat, dass es weitergeht, dass sie eine Perspektive haben, dass Gott sie nicht vergessen hat. Ihre Geschichte, die entwickelt sich so von bei Naomi angefangen, von der Hungersnot zur Trauer. Sie sagt, sie ist leer. Sie kommt leer zurück. Und sie erlebt das, wie Gott sie füllt, wie Gott ihr Perspektive schenkt, wie Gott ihr wieder Freude schenkt und die innere Leere verwandelt durch Gottes Freundlichkeit. Wenn wir Gott vertrauen, dann ist das die nachhaltigste Investition unseres Lebens. Sicherer als Bitcoins oder Gold oder dritte Säule A, B, C, D, X, Y, Z. Wenn wir Gott vertrauen, ist das die nachhaltigste Investition, die wir tätigen können. Jesus sagte eben, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Natürlich müssen wir essen und trinken. Und die einen bereiten jetzt schon was vor, wo wir nachher was essen und trinken können, wenn wir das denn wollen. Aber Jesus kennt unsere wahren Bedürfnisse, die noch tiefer gehen als nur der Hunger, den wir stillen müssen, oder der Durst, den wir stillen müssen. Und Jesus behauptet, nur er kann sie wirklich in der Tiefe stillen. Und wir können das ausprobieren und ihn da testen und sagen, ich glaube das oder ich versuche das, dir zu vertrauen, dass du wirklich meine tiefsten Bedürfnisse stillst. Nach Annahme, nach Sinn, nach Hoffnung, nach Gemeinschaft, nach Vergebung und viele mehr. Das nicht nur ganz kurzfristig, häppchenweise, sondern für immer. Denn auch nach diesem Leben geht die Geschichte, die Gott schreibt, weiter. Wer ihm vertraut, hat eine geniale Zukunft vor sich. Gott zu vertrauen ist wirklich die nachhaltigste Investition, die wir tätigen können. Wir sehen im Kapitel 2 von Ruth, wie Gott Geschichte mit Menschen schreibt. Erstens, selbst in scheinbaren Zufällen können wir Gottes Handeln entdecken. Zweitens, Jesus zeigt uns, wie großzügig Gott ist. Wir sind beschenkt, um andere zu beschenken. Und drittens, die Geschichte von Gott ist nachhaltig. Sie überdauert die Krisen unserer Zeit und bringt uns dem großen Ziel viel näher, immer näher, für immer bei ihm zu sein. Beten wir. Herr, du vergisst uns nicht. Du hast Geschichten geschrieben. Du schreibst Geschichten bis heute. Wir denken manchmal, wir würden es irgendwie anders machen und könntest du nicht und solltest du nicht und müsste Gott nicht mit mir oder mit anderen das anders machen. Aber wir sehen so, so viele Beispiele, wo du es viel besser gemacht hast, als Menschen das je wieder zusammenführen könnten. In dieser Welt, wo wir sind, mit Rückschlägen und Tiefen und dem Bösen. Aber du bist gekommen, das Böse zu zerstören, die Geschichte und alles neu zu machen. Hilf uns, dem zu vertrauen. Uns gegenseitig zu helfen, dich in unserem Leben zu entdecken und zu sehen und dir neu immer wieder das Vertrauen auszusprechen. Und andere zu beschenken, weil du großzügig mit uns umgehst. Danke, Herr. Jesus, du bist der, der kam, um zu sterben und neues, ewiges Leben zu ermöglichen. Danke, Herr. Amen.